Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir zur Schiffskollision vor Helgoland schauen, hier unsere guten Nachrichten. Als ich am Sonntagabend von Hamburg nach Flensburg gefahren bin, kam ich am Ende fast 2 Stunden später als erwartet zu Hause an. Verspätungen und Zugausfälle sind leider nichts Neues in Schleswig-Holstein. Gerade für Gastromitarbeitende auf Sylt wird es bei Zugausfällen nachts schwierig, wenn sie zum Arbeitsplatz oder nach Hause fahren. Seit 5 Jahren hilft in diesem Fall die Facebook-Gruppe Notunterkünfte auf Sylt für gestrandete Pendler weiter. Gegründet von Martina Bonnigsen. Heute sind über 400 Mitglieder in dieser Gruppe. Doch die Gruppe fühlt sich alleingelassen. Es müsse mehr getan werden, sagt Bonnigsen. In Westerland schließe der Bahnhof um 21 Uhr. In Keitum und Morsum stehen nach langem Drängen von Seiten der Initiatoren Wetterhäuschen, die jedoch nur vor dem Nötigsten schützen. Die Initiatoren fordern, dass auch Sylter Unternehmen mit ins Boot kommen und den Pendlern unter die Arme greifen. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 25. Oktober. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Berater gegen Antisemitismus in Schleswig-Holstein fürchten um Jobs. Und Ölpest in der Nordsee. Vor 25 Jahren strandete der führungslose Holzfrachter Pallas. Außerdem, Daniel Günther sagt nach dem Hochwasser in Flensburg unbürokratische Hilfe zu. Und bevor wir loslegen, folgt hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere neue App SHZ Audio ist jetzt online. Da findest du noch mehr Informationen aus deiner Region. Du findest sie im App Store oder auch im Google Play Store. Und dort kannst du dich kostenlos registrieren und künftig Guten Morgen SH sowie weitere spannende Nachrichten aus Schleswig-Holstein und der ganzen Welt hören. Und das alles in einer App. Den Link zur App SHZ Audio findest du in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Gestern Morgen sind 2 Frachtschiffe in der deutschen Bucht vor Helgoland zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich rund 22 Kilometer südwestlich der Hochseeinsel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der ostfriesischen Insel Langeoog. Die Polesie, eins der Schiffe, hatte 22 Menschen an Bord. Das andere Schiff unter dem Namen Veriti sei laut der Rettungskräfte infolge der Kollision gesunken. Mein Kollege Jakob Patzke weiß mehr darüber. Jakob, ist denn schon bekannt, was mit der Besatzung passiert ist?
Während die Besatzung der Polesie nach Angaben der Reederei in Sicherheit ist, konnte ein Mitglied der Veriti nur noch tot geborgen werden. 2 weitere wurden gerettet und 4 Besatzungsmitglieder werden noch vermisst. Taucher haben nach den Vermissten gesucht, allerdings ohne Erfolg.
Die Seenotretter stellen sich auf eine möglicherweise lang andauernde Vermisstensuche ein. Die Veriti, also das gesunkene Schiff, hat auf der Isle of Man in Großbritannien seinen Heimathafen. Es gehört zu der britisch-niederländischen Reederei Faversham Ships und ist 91 Meter lang. Die Polesie wurde 2009 in China gebaut und fährt unter der Flagge der Bahamas. Sie ist 190 Meter lang und war seit Montagabend auf dem Weg von Hamburg nach La Coruña in Nordwestspanien. Jakob, ist schon bekannt, was die Frachter geladen hatten? Und kannst du einschätzen, welche Folgen das Unglück für die Nordsee hat?
Die genauen Folgen für die Umwelt sind noch nicht absehbar, allerdings warnen Experten jetzt schon vor möglichen Konsequenzen. Denn der gesunkene Frachter Veriti hat rund 1300 Kubikmeter Dieseltreibstoff geladen, weshalb sich an der Unglücksstelle auch ein Mehrzweckschiff befindet, das beispielsweise Treibstoffe vom Wasser aufnehmen kann.
Weitere Infos zur Rettung gibt's auf saz.de. Gehört habt ihr Jakob Patzke aus der Hamburg-Redaktion. Und nun kommen wir zu unserer Klimanachricht.
Das Klima-Update aus SH.
In nahezu allen Gemeinden wird aktuell über die zukünftige Nutzung erneuerbarer Energien gesprochen. Auch in Kotzenbüll, Gemeinde im Kreis Nordfriesland in der Nähe von St. Peter-Ording. Dort ist kürzlich ein Konzept über die Errichtung eines Solarparks vorgestellt worden. Jan-Wilhelm Krebs vom Unternehmen Reon aus dem niedersächsischen Lilienthal präsentierte im Rahmen einer Bürgerversammlung sein Konzept für die Errichtung des Solarparks Sonnenwende Kotzenbüll. Das Konzept sieht hierzu ein 15 Hektar großes Gebiet vor. Die Module sollen eine Bauhöhe von etwa 2,40 Meter und einen Reihenabstand von 4 Metern umfassen. Die geplante Anlage hätte eine Modulleistung von ca. 14 Megawatt Peak, mit der ein Ertrag von rund 15 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr realisiert werden soll, sagt Krebs vom Unternehmen Reon. Manche Anwohner zeigten sich jedoch skeptisch. Ein Bürger etwa sprach seine Sorgen darüber an, dass der Aufbau mittels 80 Sattelzügen eine zu große Belastung für die Zufahrtsstraßen sein könnte. Ein anderer fragte, ob die Solaranlagen licht- und wasserdurchlässig seien. Denn nur dann könne Gras darunter wachsen, sodass die Schafhaltung dort weiterhin Sinn ergäbe. All diese Punkte sollen nun in der Gemeinde weiter diskutiert werden. Bürgermeister Andreas Jakobs sagte, sie seien offen für das Thema erneuerbare Energien. Die Präsentation von Herrn Krebs sollte dazu anregen, ein Stimmungsbild der Bevölkerung zu entwickeln, auf dessen Grundlage die Entscheidung für oder gegen den Solarpark gefällt werden solle. Andrea Hansen, die als Vertreterin von SH Netz an der Bürgerversammlung teilnahm, gab zu bedenken, dass sich viele Gemeinden danach reißen würden, Standort eines Solarparks zu sein, insbesondere in Südtonnern. Wenn es Kotzenbühl nicht macht, dann würde eine andere Gemeinde das Projekt realisieren. Eben ging es um das Schiffsunglück vor Helgoland, jetzt um eins, was vor 25 Jahren passiert ist. Mir kommt es auch etwas unheimlich vor, dass sich diese beiden Ereignisse fast auf den gleichen Tag abspielten. Heute vor 25 Jahren kam es nämlich zu einem Schiffsunglück vor der Insel Amrum. Der führungslose Holzfrachter Pallas strandete nach 4 Tagen auf einer Sandbank im Süden Amrums. Es kam dabei zu schwersten Ölverschmutzungen im Wattenmeer und noch heute sind die Reste der Pallas bei klarer Sicht im Watt zu sehen. Die Pallas verursachte eine der größten Ölverschmutzungen im Nationalpark Wattenmeer. Die Pallas war auf dem Weg von Schweden nach Marokko, als die Holzladung am 25. Oktober 1998 vor der dänischen Nordseeküste in Brand geriet. Der Besatzung gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Sie wurde in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober von deutschen und dänischen Rettungshubschraubern gerettet. Am 26. Oktober trieb die Pallas führerlos in deutsche Gewässer. Mehrere Versuche scheiterten, die brennende Pallas vor Amrum wegzuschleppen. Unter Deck tobte ein bis zu 1000 Grad heißes Feuer. Das Boot schlängerte durch bis zu 8 Meter hohe Wellen. Dennoch versuchten immer wieder Seeleute, Schleppleinen zu befestigen, doch alle rissen. Bis das Feuer endgültig gelöscht wurde, vergingen mehr als 4 Wochen und rund 220 Tonnen Öl liefen aus und etwa 16.000 Vögel kamen ums Leben. Wenn du die komplette Chronologie des Unglücks lesen willst, schau mal in die Beschreibung, da habe ich dir den Artikel verlinkt. Schauen wir, was sonst noch in Schleswig-Holstein wichtig ist.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Dabei blicken wir zuerst nach Flensburg und die Folgen der Sturmflut. Gestern war Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag an der Schiffbrücke. Der Ministerpräsident sichert unbürokratische finanzielle Hilfe zu und sagt, das hier sei ein Härtefall. Elementarschäden durch Hochwasser in der exponierten Lage an der Förde werden von Gebäudeversicherern nicht übernommen. Mit einem Hilfefonds werde das Land nun kurzfristig einspringen, sagt Günther. Auch wolle er sich zusammen mit Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Madsen an die Bundesagentur für Arbeit wenden, damit die betroffenen Mitarbeiter der Geschäfte schnell Kurzarbeitergeld erhalten können. Günther und Sütterlin-Waag haben auch dem Oberbürgermeister Fabian Geier den Rücken gestärkt, der für sein Krisenmanagement zuletzt in der Kritik stand. Sütterlin-Waag sagt dazu, auch in Flensburg habe der Katastrophenschutz hervorragend funktioniert. Es seien keine Menschen zu Schaden gekommen. Das sei das Allerwichtigste. Wie es unter anderem bei Hansens Brauerei und beim Fahnenfischer aussieht und wann das Hotel Hafen Flensburg wieder öffnen möchte, lest ihr auf saz.de. Die Sturmflut an der Ostseeküste hat auch in Damp einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Unter den Betroffenen ist auch der Campingplatz Dorotheental. Mein Kollege Jonas Barkmann hat mit dem Betreiber gesprochen. Jonas, wie geht es ihm?
Thorsten Denker ist natürlich geschockt. Im Gespräch erzählte er davon, dass er nachts nicht mehr schlafen könne. Das hängt natürlich auch vor allen Dingen damit zusammen, dass er quasi alle Leute und deren Geschichten hinter den Wohnwagen kennt. Und auch die Camper natürlich sich untereinander kennen. Die Campingplätze sind ja wie kleine Dörfer, jeder kennt da jeden. Und für viele sind die Wohnwagen auch ein zweites Zuhause.
An Entspannung und Wohlfühlen ist auf dem Campingplatz derzeit nicht zu denken. Mit ihrer geballten Wucht hatte die Sturmflut am vergangenen Freitag, den 20. Oktober, die einstige Urlaubsoase massiv beschädigt. Jonas, wie stark hat es denn die Besucher getroffen? Sind ihre Wohnwagen alle kaputt?
Die Wassermassen erreichten einen Pegelstand von fast 1,80 Meter ohne Wellengang. Und Wohnwagen wurden von den Wellen teilweise komplett überspült. Und das Salzwasser ist ein großes Problem für die Wohnwagen und grundsätzlich für Autos. Denn Salz fördert die Korrosion und damit die Entstehung von Rost. Und es ist daher nicht verwunderlich, dass Platzleiter Thorsten Denker schätzt, dass gerade mal 8 von insgesamt 360 Wohnwagen, die dort abgestellt waren, die Sturmflut überlebt haben.
Mit freiwilligen Helfern und Campern hat sich Denker zusammengetan und mit den Aufräumarbeiten begonnen. Dazu zählt auch, die von der Flut durch die Gegend geschleuderten Gegenstände abzutransportieren. Alle Wohnwagen müssen in den kommenden Wochen genauestens untersucht werden, um deren Schadensbilder für die Versicherung zu ermitteln. Viel Hoffnung gibt es da aber leider nicht. Wie es auf dem Campingplatz aussah, seht ihr in dem Artikel auf saz.de. Ihr findet ihn in der Beschreibung. Und gehört habt ihr Jonas Barkmann aus Eckernförde. Wenn Juden verfolgt werden und es anti-israelische Übergriffe gibt, schreitet das Zentrum für betroffene rechte Angriffe ein. Trotz einer Versechsfachung der Beratungszahlen wissen die Fachkräfte des Zentrums nicht, wie sie im kommenden Jahr noch ihren Job machen können. Die Träger des Zentrums müssen jedes Jahr wieder einen Antrag stellen, um eine Förderung des Landes zu bekommen. Joshua Vogel ist Leiter der Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein. Er fürchtet, dass die Landesförderung wegen der klammen Haushaltslage für einige Projekte zusammengestrichen werden könnte und sie darunter leiden. Wir sprechen hier von Personalkosten im Wert von über 105.000 Euro, die das Land zahlen müsste, wenn es den Beratungen der Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus weiter garantieren will. Das Land hat sich auch schon dazu geäußert. Die Sprecherin von Sozialministerin Aminata Touré sagt, dass sie schnellstmöglich Planungssicherheit geben wolle. Die Regierung werde sich damit intensiv in den bevorstehenden Haushaltsberatungen befassen. Der Landtag dann im Frühjahr. Und nun noch ein Blick zur Waldorfschule nach Itzehoe. Dort gab es Aufregung nach einem Schulfest. Neunklässler haben einen Drachen gebastelt und Fünfklässler haben mit brennenden Pfeilen auf ihn geschossen. Das Tier ging in Flammen auf. So wurde symbolisch das Böse besiegt. Aber der Drache trug Symbole der queer- und homosexuellen freundlichen Szene. Das sorgte für mächtig Wirbel. Nun hat sich die Waldorfschule mit einem offiziellen Statement dazu geäußert. Der Drache hätte nicht verbrannt werden dürfen, heißt es darin. Es wird von einem gravierenden Fehler gesprochen und sie bitten bei allen aufrichtig um Entschuldigung. Die ganze Stellungnahme lest ihr auf saz.de. Und zum Abschluss noch ein Ausblick auf die kommenden Tage.
Ausblick.
Halloween steht vor der Tür. Seid ihr auch Gruselfans? Wenn ja, dann habe ich was für euch. Meine Kolleginnen und Kollegen in Rendsburg haben schon eine Liste mit allen Partys im Kreis Rendsburg-Eckernförde zusammengesammelt. Ich verlinke sie euch in der Beschreibung. Keine Sorge, wenn ihr aus anderen Teilen Schleswig-Holsteins kommt, haben wir auch eine Übersicht für euch. Die verlinke ich euch auch. Und eine schlechte Nachricht habe ich für die Halloween-Fans in Flensburg. Das legendäre Halloween-Haus von Familie Schröfel im Kaltumer Weg öffnet dieses Jahr nicht für Besucher. Grund dafür, wie die Familienmutter sagt, waren einige unangenehme Gäste aus dem vergangenen Jahr. Nächstes Jahr soll es aber wieder für Besucher spuken. Und zum Ende schauen wir neben den negativen Themen des Unglücks vor Helgoland und den Folgen der Sturmflut noch auf unsere Social-Media-Auswertung zum Thema bestes Café in Schleswig-Holstein. Das Café Wien auf Sylt ist euer Favorit. Auch Marleens Konditorei in Brokdorf, das Don Cafecito in Kiel und der Kaffeemacher in Itzehoe sind bei euch sehr beliebt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Donnerstag, den 26. Oktober ab 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr wie immer auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Und vergesst nicht, die App SAZ Audio zu downloaden. Habt einen guten Start in den Tag.